Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Mein Name ist Lambert und am anderen Mikrofon mir gegenüber sitzt der Albrecht von Lucke des deutschen Jazz, Felix Weigt. Ich begrüße dich.
Schönen guten Morgen. Du guckst doch so gern Jung und Naiv, ne? Da habe ich mir diese Folge angehört, wo die so die Wahlnacht besprochen haben. Und ja. Albrecht von Lucke, der hat wirklich ein gutes Sprechtempo.
Das Alter Schwede. Ja, ich musste halt manchmal echt an dich denken, weil ja. Du hast da sowas ja auch drauf, dass du halt, was der ja macht, ist ja...
Einfach weiterreden.
Sätze ja. Von anderen ausreden und so tun, als hätte er sie antizipiert und dann was ganz anderes sagen, ja. Wo die dann immer sagen, nee, das wollte ich gar nicht
aber
sagen.
Aber in einem Affenzahn, da ist die Energie hoch.
Ja. Ja, muss man wirklich sagen, ganz großes rhetorisches Talent.
Ja.
Manchmal auch ein bisschen auf Abwägen, aber...
Ja, aber schön schnell, darum geht's.
Aber geht wirklich um Tempo. Sehr, sehr schnell. Ich habe das heute Morgen gehört und eine mir vertraute Person meinte, du hörst doch nie auf doppelter Geschwindigkeit.
Ah ja. Ja, ich habe es natürlich auch in erhöhter Geschwindigkeit gehört und dachte dann, uiuiui. Das hat mir gut gefallen.
Manchmal, wenn der im Fernsehen ist, dann merkt man auch so, wie die Moderatoren schon so, ach scheiße, heute ist Albrecht von Lucke da, keiner hat irgendeine Show. So. Merkt man schon, wie die so keinen Bock haben und den einfach gewähren lassen.
Ja, so. Yeah, da knacken die Synapsen. Das fand ich richtig gut. Bei mir ändert sich auch einiges. Und zwar hier in Bezug auf die Art, wie ich spreche im Podcast, hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit Amplitude. Ich habe etwas bemerkt.
Ja.
Und zwar habe ich in den letzten Wochen oft einen anderen Kopfhörer benutzt. Und der schirmt wahnsinnig gut ab. Und ich höre hör mich selber allerdings nicht im Monitor. Also ich höre meine eigene Stimme nicht über die... Das, was ich ins Mikro sage. So, das ist aber eigentlich okay mit dem Kopfhörer, den ich sonst nutze, weil der nicht ganz so geschlossen ist wie der, den ich in letzter Zeit benutze. Und mir ist aufgefallen, dass ich in diesen Aufnahmen wahnsinnig schreie. So, ja, was sagst du? Okay.
Ja.
Und jetzt habe ich wieder den anderen Kopfhörer, der ist nicht ganz so geschlossen. Dadurch höre ich mich selber besser. Und ich hoffe, ich schreie jetzt nicht so.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Nö, also schreist mich ja sowieso immer inhaltlich an.
Jetzt wird es wieder ganz, ganz ruhig.
Ja.
Wer ist das Gegenteil von Albrecht von Lucke? Vielleicht der späte Helmut Schmidt.
Ja.
Weißt du, wie der bei Maischberger saß? Und so ganz langsam geredet hat. Ganz langsam. Also, Sandra.
Ja, stimmt. Der hat es nicht eilig.
Nee.
Naja. Wir haben ja zum Glück jetzt einen Vertreter auch wieder im Deutschen Bundestag aus der Musikerriege, nämlich, weißt du wen?
Nein, keine Ahnung.
Es gibt einen Musiker, Matthias Moosdorf, ein Cellist und Mitglied der AfD. Er mag keine Ausländer, war als Musiker natürlich aber auch viel im Ausland und kann die Ausländer deshalb wahrscheinlich ganz gut bewerten. Zum Beispiel ist er oft in Russland, unterrichtet am Gnessin-Konservatorium in Moskau. Und spielt auf einem ewiggestrigen Cello von 1697.
Uiuiui.
Das Cello ist ja wirklich deutlich älter als Deutschland, könnte man sagen.
Krass.
Ja.
Wahnsinn.
Hat ein Direktmandat gewonnen aus dem Wahlkreis Zwickau. Wahrscheinlich wurden die Fördergelder für das Zwickauer Nationalorchester, das ZNO, gestrichen. So musste er zwangsläufig in die Politik, um selber in der Kulturpolitik entscheiden zu können, welche Orchester dicht machen müssen und welche nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir wünschen ihm natürlich nicht alles Gute. Aber es ist ein Vertreter der Hochkultur. Und deswegen komme ich drauf, weil darüber möchte ich später nochmal mit dir reden, über die Geschichte dieser Unterteilung von Hochkultur und Unterhaltungskultur, E- und U-Musik, das treibt uns ja irgendwie um. Davon hängen viele Fördergelder in hohen Millionenmengen ab, wie diese Musik eingeordnet wird und wo das eigentlich herkommt. Deswegen kommt er mir gerade recht, der Herr.
Das ist ja wirklich ganz toll. Wo hast du denn das rausgefunden? Das war mir wirklich nicht bekannt.
Matthias Moosdorf?
Ja.
Na, der wurde schon mal kritisiert wegen diesem Engagement, was er am Konservatorium in Moskau hat.
Ah, ja, okay.
Ich glaube von Konstantin von Notz, von den Grünen. Der hat ihm dann auch Russlandnähe vorgeworfen.
Ist es aber jetzt soweit, nur weil wir Tschaikowski spielen.
Na, ist es ja schon so, dass wenn du, glaube ich, kulturell engagiert in Russland bist, du an dem Oligarchentum nicht so richtig vorbeikommst. Also da steckst du mit drin. Also auch wenn du da früher, ich habe da nie gespielt, aber so Bekannte von mir haben da schon ja noch gespielt und auch diese ganze Klassikszene und so, das war schon alles eng verwoben mit diesem ganzen, mit Oligarchen und so.
Deswegen, okay.
Also es ist schon politisch, so Musik machen und unterrichten in Russland und so ist jetzt nichts Unpolitisches.
Das ist ja wirklich interessant. Ich habe den jetzt gerade mal gegoogelt und der hat auch eine ganz typische Frisur für einen klassischen Musiker, nämlich wilde Löckchen.
Ja.
So wie so eine Beethoven-Büste.
Ja, in Neukölln wird immer dieser Pianist plakatiert, wenn der spielt, einmal im Jahr und meistens Chopin, manchmal auch Schumann spielt, der so eine ganz wilde Frisur hat. Hat er auch einen russischen Namen, Evgenin oder irgendwie, ist nicht Evgeny Kissin, der war ja früher auch bekannt, weil er auch so diese ähnliche Frisur hat. Das scheint man irgendwie so, unter Klassikern scheint das eine gängige Frisur zu sein, um sich abzuheben und so irgendwie so, wahrscheinlich um plakatiert zu werden, brauchst du so eine Wuschelkopffrisur.
Genau, ja, sehr gut. Sehr, sehr gute Frisur. Das ist eine Szenefrisur.
Ja.
Habe ich oft gesehen schon. Matthias Moosdorf, so, so.
Also, und du hast mir ja nun neulich diese Dokumentation zukommen lassen.
Ja.
Vom SWR.
Ja, welche Dokumentation?
Hieß es die Geschichte des deutschen Jazz oder so?
Ja, The Story of German Jazz, Jazzfieber. Junge Musiker auf Zeitreise, SWR-Doku. Also mir kommt das so vor, als sei das eine neue Doku gewesen.
Mhm, recht neu.
Ausstrahlungsdatum 30. Januar. Das kam mir wirklich bei YouTube reingespült.
Ja, ich habe mich da etwas durchgequält. Ich fand sie etwas langweilig.
Mhm.
Ich habe aber amüsiert die Kommentare darunter gelesen. Es haben sich auch viele Leute natürlich dann beschwert, wie es bei sowas natürlich so ist, dass es so viele Auslassungen gibt, geschichtlich gesehen.
Mhm.
Und ich habe mich dann auch gefragt, weil diese Doku ja suggeriert, so dass die Anfänge des deutschen Jazz eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg zu finden wären, in diesem Wiederaufbau quasi. Ja. Ne? Und dadurch, dass halt durch die amerikanische Besatzungsmacht es irgendwie dann Austausch gegeben hätte und man hätte in deren Clubs spielen können. Und diese Schlagerszene, damals ja noch eng verwoben, hätte dann dort andocken können und so. Und da habe ich mich schon gefragt, warum das eigentlich so erzählt wird, weil es muss ja auch vor dem Weltkrieg schon Jazz in Deutschland gegeben haben. Ich würde später eine These dazu formulieren. Ich weiß nicht, hast du jetzt schon eine Idee? Ich habe dich ja neulich auch schon mal per WhatsApp danach gefragt, warum.
Ja, also bisher fehlt mir da so ein bisschen der intellektuelle Über- bzw. Unterbau. Aber da kannst du mir vielleicht noch so ein bisschen helfen, dass wir uns da eine Meinung drüber machen können.
Naja, jedenfalls scheint das ein Ding zu sein unter Jazz-Historikern. Die wollen irgendwie erst nach dem Zweiten Weltkrieg gerne anfangen, vor allem die Deutschen. Ich habe das Buch gelesen, Gewagtes Spiel, im Kiwi Verlag, erschienen von Michael H. Cater. Nein, ich habe es nicht ganz gelesen. Ich habe es bisher nur zur Hälfte oder so durch.
Mhm.
Es ist sehr reichhaltig. Er ist gebürtiger Kanadier in Toronto, 1937 geboren und hat in München studiert, 1959. Und er selber ist Historiker und mittlerweile Professor für Kunstgeschichte und Soziologie an der York University. Und er ist halt auch Jazzmusiker, Vibraphonist und beliebt in den Schwabinger Clubs in seiner Studentenzeit. Und dort trifft er auch die deutsche Jazzpädagogenlegende Joe Vieira.
Ja.
Und Vorantreiber der deutschen Jazzakademisierung, später Professor in Hannover. Und er hat mit dem irgendwie ganz lange Kontakt, die tauschen sich aus. Und Joe Vieira will in den 80ern eine europäische Jazzgeschichte dokumentieren, allerdings auch erst ab nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Cater versteht nicht, wieso denn? Also wieso denn erst ab da? So, es muss doch vorher auch schon was gewesen sein. Er hat vielleicht auch schon was dazu gelesen. Der Film Swing Kids war wahrscheinlich noch nicht raus, oder? Erinnerst du den?
Den erinnere ich, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt ein Kinofilm aus den 80ern, 90ern oder so?
Ja, irgendwie aus den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ich habe den auch auf VHS damals gesehen. Also handelt von so der Swing-Szene Anfang der 30er oder als die Nazis quasi übernehmen und die Restriktionen durchsetzen und wie sie halt da gebeutelt werden. In Hamburg spielt das.
Das spielt in Hamburg, genau. Damit wächst man auch so ein bisschen auf, ist mein Eindruck, wenn man in Hamburg aufwächst. So auch, das war auch schon immer Thema. Also das ist quasi so eine Art kulturelle Widerstandsbewegung im NS-Staat gab. Nämlich junge Leute, die gern Swing oder Jazzplatten gehört haben.
Ja, yeah, genau.
Und sich dann gebeult haben mit der HJ. Und das ging auch, glaube ich, für einige von denen nicht gut aus. Ne? Die sind tatsächlich im KZ Neuengamme gelandet zum Teil.
Ja.
Ist das so? Also so meine ich das zu erinnern.
Also das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, du hast das so mit vorgetragen. Als
ja. Ja, das ist ja der Trick.
Ja.
Genau. Ich glaube, der Film selber ist allerdings nicht gedreht in Hamburg.
Überhaupt nicht.
Genau,
das
Prag
hat mich auch am meisten,
hier, genau.
Ja, in Prag gedreht, ne? Das hat mich am meisten irritiert. Aber das soll Hamburg sein.
Genau, aber einige Szenen im Curio-Haus tatsächlich. Das ist so ein Veranstaltungsort in der, wie heißt das, Roten Baumchaussee oder so?
Ja, und was mir damals auch schon untergekommen ist in den 90er Jahren, sind natürlich die Comedian Harmonists.
Ja.
Die wurden ja gerne in meinem Elternhaus gehört. Und die wurden als Schlager bezeichnet. Und es gibt ja so, auch in dieser Dokumentation, die wir dann vom SWR bekommen, irgendwie so eine Verschmelzung von diesem Schlager- und Jazzbegriff und Unterhaltungsmusik und so. Das ist irgendwie alles scheint irgendwie andockbar gewesen zu sein.
Ja.
Allerdings, die Ursprünge dafür liegen ganz bestimmt nicht in den 40er oder 50er Jahren, sondern viel, viel früher. Comedian Harmonists waren ja auch früher aktiv. Das ist auch keine Jazzband, ne, sondern eine vom Jazz inspirierte Vocal Group, wenn man so will.
Ja, wobei man sagen muss, dass der Stil, in dem die Comedian Harmonists singen, da gibt es, glaube ich, Parallelen zum sogenannten Barbershop.
Genau.
Also und ja. die Barbershop-Musik ist so eine Art Vokalmusik. Ich glaube, meistens sind das auch tatsächlich Quartette, Quintette, die ja so eine Art Vocal Jazz, kann man schon sagen, oder Swing singen. Da sind sicherlich die bekanntesten die Mills Brothers aus den USA. Sehr erfolgreich.
Ja, die werden das alles gehört haben und sich davon auch inspiriert haben lassen. Ich meine, sie spielen auch Ellington und sowas, ne? Ich glaube, die spielen Creole Love Call, ist ein Ellington-Stück, glaube ich.
Ja.
Also die haben also auf jeden Fall das sich reingezogen und in ihrer Musik hat das großen Nachhall gefunden. Genau, deswegen die Ursprünge des Jazz in Deutschland sind eigentlich eher in den 20er Jahren zu suchen. In einem legendären Nachtleben und Kulturleben dieser Zeit, also wichtig ist da auch das Kabarett und Varieté, Travestie-Shows und so, das ist alles vor allem in Berlin eine große Sache. Verruchte erotische Unterhaltung spielt irgendwie große Rolle hier. Hier finden wir ähnlich wie in den USA zu Beginn ihrer Entwicklung die Jazzmusik aus heutiger Perspektive, die stark von trockener Akademisierung geprägt ist, kaum vorstellbar, dass Jazz und Erotik mal so eng miteinander verzahnt gewesen sind. Jazz, also so schreibt es Kettner, kam Ende des Ersten Weltkriegs nach Deutschland aus Frankreich und England, wo er schon Fuß gefasst hatte. Klar, die waren natürlich wieder schneller.
Natürlich. Ja. Da muss man, glaube ich, auch nochmal zeitlich einordnen. Wir sprechen wirklich zum wiederholten Male, die erste überhaupt Jazzaufnahme, die sich verbreitete, ist von 1917. Also ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkrieges. Das heißt, das ist auch gar nicht so viel Zeit, die da vergehen muss.
Wenn man ja, sagt, wenn man bedenkt, aber trotzdem gab es ja schon Noten und
genau.
Gespielt wurde ja schon vorher. Ne?
Also genau, ja, das weiß ich nur. Das wird jetzt schwierig. Ne? Ist das dann Jazz? Ist das, also es gibt sicherlich Racks und dann populäre genau. Stücke und so. Aber
derartige Unterhaltungsmusik, die dann im Swing mündet und so, das hat schon alles seinen Ursprung da. Also auch in Frankreich, also man geht davon aus, dass die Deutschen davon teilweise sogar erst erste Mal in Kriegsgefangenschaft in französischen Lagern davon gehört haben. Also
ja, ja, nur, also das widerspricht ihm auch nicht. Nur das, was ich damit sagen will, das war auch ganz fresh zu der Zeit.
Ja.
Also.
Das war alles noch recht fresh, klar.
Ja, ja,
klar. Aber hat schon seinen Weg über den großen Teich gemacht.
Ja.
Die Deutschen bekommen davon Wind, natürlich aber auch durch die Siegermächte. Die brachten Platten und Noten in das besiegte Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
Und nicht, wie es die Doku suggeriert, nach dem Zweiten, sondern es kam alles schon früher.
Ja.
Es fällt auf fruchtbaren Boden, denn die Deutschen waren tanzwütig, vielleicht um ihre Kriegstraumata loszuwerden oder zu entkommen. Und die Wirtschaft stabilisiert sich ja langsam. Es wird mehr Geld ausgegeben, die Tanzorchester werden größer. Und diese bestehende Schlagerszene, die halt diese Unterhaltungsbranche bespielt, viele erprobte Musiker gibt es dort in Tanzorchestern. Mhm. Und das sind als beste Voraussetzungen für das aufkommende Interesse an Swing- und Jazzmusik. Das Problem, die Deutschen können was nicht?
Swingen? Improvisieren?
Ja, improvisieren, sehr richtig.
Ja. Okay.
Kater schreibt, dass die Deutschen dem Kern des Jazz lange nicht näher kommen, macht sich in ihren grässlichen Fähigkeiten zu improvisieren bemerkbar. Um dies zu kaschieren, geben viele von ihnen sich als Amerikaner aus. Sehr guter Move.
Yeah.
Also, die haben teilweise Jobs bekommen, indem sie eigentlich mit amerikanischem Akzent in die Clubs gegangen sind und gesagt haben, ah, ich komme hier gerade aus den Staaten, ich würde ja gerne Engagement haben, ich spiele Saxophon und so. Das hat wohl tatsächlich funktioniert.
Sehr gut. Funktioniert aber bis heute.
Ja.
Also ja, ja. Ich sag jetzt nicht wer, aber wer ihn kennt, kennt ihn. Es gab früher so in dieser Reeperbahn Irish Pub Szene so einen Booker, der da immer so Konzerte gebucht hat für so Bands, die da so im Irish Pub so Rockcover gespielt haben. Und der kam, glaube ich, aus Stade, hatte, glaube ich, auch irgendwie einen Großelternteil aus England oder aus den USA. Und der hatte sich so einen englischen Namen gegeben und redete auch immer so ein bisschen extra. Mit englischem Akzent.
Sehr gut, das gefällt mir, dieser Song von Sorry 3000, eine sehr gute Band aus Halle an der Saale. Die haben einen Song, da leidet der Protagonist darunter, dass er Frank heißt.
Ja.
Und dann kommt er aber auf die Idee, sich Frankie zu nennen.
Ja.
Nennt mich einfach Frankie, die coole Form von Frank.
Ja.
Nennt mich Frankie, vielen Dank.
Sehr, sehr gut.
Gutes Lied. Naja, zurück zum Thema. Also, es werden deswegen halt aber auch tatsächlich viele Musiker aus dem Ausland angeheuert, sowohl aus Frankreich und England, wo der Jazz ja schon Fuß gefasst hatte, aber natürlich auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die kamen gerne vorbei. Die engagierten Amerikaner in diesen Orchestern freuten sich über relativ stabile Bezahlung und die deutschen Orchester freuten sich darüber, dass sie durch sie auf internationalem Niveau mithalten konnten. Eins der wichtigsten Orchester dieser Zeit trägt den Titel Weintraub's Syncopators unter der Leitung von Stefan Weintraub. Und es gilt als das Orchester mit dem höchsten internationalen Niveau. Was spielt natürlich zu dieser Zeit auch schon eine große Rolle im Jazz?
Entschuldigung, ich hänge immer noch auf den Weintraub Syncopators. Das ist ja genial, ja. Weil es heißen ja bis heute so Dixie-Bands, die so und so Syncopators.
Ja, das liegt an denen.
Ja, ja. Sehr gut. Also die Frage ist, was spielt eine große Rolle?
Ja, was in dieser Szene, in dieser verruchten Nachtclub-Szene, wo halt Jazz gespielt wird und Leute Party machen, was ist da wohl ein großes Ding?
Heroin?
Ja, Drogen.
Drogen, natürlich. Rauschgift. Ja. Okay.
Genau. Also da gibt's auch Geschichten von zum Beispiel dem Bandleader Eric Borchardt, der letzten Endes den Hauptlastern des Jahrzehnts zum Opfer fällt. Sex und Drogen.
Okay.
Auf einer Tournee im Juli 1931 tötete der morphiumabhängige Borchardt versehentlich eine seiner Freundinnen, als er versuchte, sie nach einer Überdosis wiederzubeleben. Oh oh. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt und verschwand von der Bildfläche. Es gibt auch so eine Groupie-Kultur, also so wie man sich das in den 60ern in der Rockkultur auch vorstellt. Die Damen reisen den Herren hinterher. Walter Dubczynski wechselt von Klavier auf Posaune, um einen besseren Blick auf die hübschen Damen im Publikum zu haben, mit denen man sich nach dem Konzert verabredet.
Wahnsinn.
Also all diese Stories gibt's da schon so. Ebenfalls vielfältig wie in Berlin war das Kulturleben natürlich in Hamburg durch den Hafen.
Ja, ja auch Hans Albers.
Genau, internationaler Einfluss, aber auch in Leipzig. Im Vergleich zu Berlin allerdings provinziell. Also zogen viele aufstrebende Jazzmusiker früher oder später nach Berlin. Das klingt so ein bisschen wie der City-Talk der Nuller- und Zehnerjahre, ja, oder?
Ja, absolut.
So. Ah, irgendwie müssen wir nach Berlin, oder?
Ah, krass. Und wir sind aber so in den 20ern, ne? Oder?
Mhm. Okay. Mhm. Anfang Mitte 20er. Genau. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Das ist auf jeden Fall Halligalli. Alfred Barese, Pianist und Student des Leipziger Konservatoriums, versucht den Missstand der defizitären Improvisationsfähigkeiten der deutschen Musiker zu beheben und schreibt 1925 das erste deutsche Jazz-Lehrbuch, das Musikern in Improvisation und Komposition helfen soll. Also da sind wir bei 1925, ne?
Wie heißt das Buch?
Das weiß ich nicht, aber es ist von Alfred Baresel.
Baresel. Na, ob man da vielleicht auch irgendwas findet oder so? Das Jazzbuch, Buch antiquarisch kaufen. 175 Euro bei Booklooker. Das wäre natürlich mal ein Blick wert, ne?
Ja, wäre interessant.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr uns finanziell ein bisschen mehr unterstützen würdet, dann könnte ich jetzt ohne schlechtes Gewissen jetzt einfach auf Kaufen klicken.
Ja, stimmt. Ja. Aber nein. Ja, vielleicht musst du in die Archive gehen. Was ich weiß, ist, dass er darüber in diesem Buch versucht, den besonderen Rhythmus zu beschreiben, der Jazzmusik, und er warnt vor einem übermäßigen Einsatz der Geige.
Ja?
Ja.
Warum?
Ja, ist für ihn unjazzig, keine Ahnung. Es gibt ja Stefan Grappelli oder so, müsste ja langsam auch so sein Unwesen getrieben haben eigentlich, ne?
Da sind wir tatsächlich, glaube ich, schon in den 30ern. Also okay. Django Reinhardt ist Jahrgang 1910.
Ja.
Und Stefano Grappelli, sein kongenialer Partner an der Geige.
Ja.
Da probiere ich mal ein Geburtsdatum rauszufinden. Der ist, na, Jahrgang 8. Na, der ist dann in den 20ern wirklich, Anfang der 20er wirklich noch Teenager.
Naja, irgendwie spricht das auf jeden Fall dafür, das muss alles schon ein Riesending gewesen sein. Also auch relativ weit entwickelt, ne? Die Leute schreiben Bücher darüber. Jetzt 3 Jahre später nur, Dr. Bernhard Seklis, Direktor des Frankfurter, des Hochschen Konservatoriums,
ja, genau.
Richtet den
Jazzlehrgang ein. Genau, das haben wir ja schon mal genannt irgendwann. Da gab es anscheinend einen Studiengang, ne?
Da gab es den ersten Studiengang unter der Leitung des 23-jährigen Dr. Matthias Seiber.
Ja.
23 Jahre war man.
Und schon als Professor.
Doktor.
Ja, schon Doktor, ja.
Man will dem Rhythmusdefizit der Deutschen ein Ende setzen. Dazu soll das Konservatorium beitragen. Seiber schreibt daher auch das erste Jazz-Lehrbuch für Jazz-Drumming aus Deutschland. Und er glaubt an die Jugenderziehung durch die Attraktivität des Rhythmus auf Kinder. Kinder reagieren auf den Beat.
Ja, ist doch bis heute so, oder?
Ja, mit der Meinung stand er natürlich nicht alleine da. Aus allen Richtungen wurde ihm beigepflichtet. Nicht unbedingt nur so aus reformpädagogischen Ecken, denn das Interesse an Gehorsam und Gleichschritt gab es natürlich auch aus ganz anderen politischen Richtungen. Doch die Ernsthaftigkeit, mit der in Frankfurt Jazz gelehrt wird, steht tatsächlich eher für eine strenge deutsche Mentalität als für amerikanische Unbeschwertheit oder ein zügelloses Nachtleben.
Ja.
So, und da sehe ich jetzt auch schon wieder den Link zu dieser SWR-Doku, wo wir diese jungen Musiker begleiten, wie sie halt sehr ernsthaft über ihre Musik reden und auch über zum Beispiel Alkohol reden und dem abschwören. Und es hat was sehr Stringentes irgendwie. Das scheint irgendwie schon in dem Ursprung der Akademisierung also schon vorhanden gewesen sein. Das hat sich ja eigentlich durch die zunehmende, fortschreitende Akademisierung auch irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. Also du hast ja jetzt in diesem akademischen Raum nicht so viele Leute, die dann auf Heroin hängen bleiben, wie in der New Yorker Jazzszene, so, oder?
Nee, das ist aber, glaube ich, auch so ähnlich wie in der klassischen Musik, glaube ich, wo es ja, also da wird sicherlich auch ordentlich gebechert, aber da gibt es ja auch allein schon wegen dem technischen Anspruch, den diese Musik hat, und auch der Aufführungsform, ne, halt eher im Konzertsaal als jetzt im erotischen Nachtlokal, ist diese Musik dann nicht so mit Fire Rye verknüpft.
Ja.
Ist mein Eindruck. Und das ist dann vielleicht auch bei jungen Jazzmusikern so.
Genau. Dennoch, 1932 nimmt die Karl-Marx-Grundschule in Leipzig Jazz in den Lehrplan auf. Für Grundschüler.
Mhm.
Natürlich war der Jazz Ende der 20er mittlerweile popkultureller Identifikationsmittelpunkt eines linksgerichteten, jungen, aufgeklärten Teil der Bevölkerung, welcher den Jazz dazu nutzen wollte, um gegen ein tradiertes, bürgerliches und überholtes Wertesystem aufzubegehren.
Mhm.
Jazz in der Weimarer Republik stand also für Modernismus, Emanzipation, den Glauben an das für Deutsche doch noch recht neue politische Konzept der Demokratie und für Weltoffenheit. Ähnlich übrigens wie das Bauhaus, dessen Vertreter ja auch Jazz verehrten und auch selber spielten. Da gab es auch eine Jazzband beim Bauhaus.
Wirklich?
Ja, die haben gern gespielt. Die Vertreter hebten übrigens gern die technische Präzision hervor der Jazzmusiker. Klar, das fanden die natürlich besonders gut.
Ja, krass. Das ist jetzt so ein Thema, da stecke ich nicht so drin wie du. Ich kenne das aber so auch ein bisschen, weil immer mal wieder irgendwie Thema in meinem musikalischen Leben war, mal so auch deutscher Schlager der 20er, 30er. Ich kann total verstehen, dass das irgendwie auch nach Jazz klingt. Also ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die Erfindung der Jazzmusik geht ja so auch so ein bisschen einher überhaupt mit der Erfindung von Schallplatte und so Lieder, die alle singen können und sowas, also
ja.
Musical und sowas, ne? Das kommt ja alles so ein bisschen melodisch, harmonisch auch und rhythmisch wahrscheinlich auch alles so aus so einer Ursuppe, viel dieser Musik. Also kann ich auch durchaus auch so den deutschen Schlager der oder die populäre Musik der 20er, 30er jetzt vielleicht im Gegensatz auch zur Operette so als Jazz verwandt sehen. Ich treffe da nur auch immer ganz oft dann auf diesen Notenblättern gibt es so Stilbezeichnungen. Sehr viel Charleston, sehr viel ja. Foxtrott.
Ja,
also,
das sind dann die Rhythmen, ne? Die
genau, ja, ja. Also der Charleston ist ja ein Tanz, glaube ich auch aus ja. den 20er Jahren. Basiert auch auf so einem Stück, was irgendwie Charleston heißt.
Okay.
Charleston ist ja eine Stadt. Und ganz wichtig für den Charleston ist immer die zwei und. Also. Also diese Synkope auf der 2 und.
Ja.
Das hat die Leute verrückt gemacht.
Ja, klar.
Ha! Ha! Ha!
Ha! Ja, also ich weiß auch nicht, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Ne? Anhaltspunkte sind dann sowas wie die Comedian Harmonists, was wir irgendwie alle kennen. Oder halt mal einen Besuch bei Ulrich Tukur in ja. der Musikhalle. Da kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was das ungefähr für Musik sein konnte. Allerdings wurde es natürlich in viel größeren Ensembles gespielt. Ulrich Tukur spielt aber ja auch mit so einer Art Jazzband.
Ja, ja, ne? Genau. Ja,
genau. Ja. Also mit Kontrabass, Schlagzeug ja,
und Gitarre,
glaube
ich. Ja, genau. Genau. Die Rhythmus-Boys, schöne Grüße.
Ja, in der Jazzszene, das ist so auch fast die einzige gesellschaftliche Gruppe in Deutschland, in der auch Beziehungen von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe möglich sind. Es gibt, anders als in Frankreich, sehr wenig schwarze Menschen in Deutschland. In der Unterhaltungsbranche sind dann aber doch welche vertreten, da hier vor allem amerikanischen schwarzen Musikern natürlich Kompetenzen zugesprochen werden. Die Ausgrenzung von schwarzen Menschen ist in Deutschland jedoch deutlich spürbarer als in Frankreich. Da ja. ist man das einfach mehr gewohnt. Das hat ja so mit Kolonialstrukturen und so zu tun. 1932 wird ihm dann verboten, als Musiker zu arbeiten. Auch durch den Einfluss konservativer Musikkritiker, die den Jazz als Bedrohung für die deutsche Hochkultur sahen. Also hier haben wir schon mal dieses Hochkultur versus Unterhaltungsmusik-Ding U und E. Das kommt gleich nochmal. Ich möchte da nur schon mal vorwarnen. Also als Hörer, als Impro ja. Schon mal merken,
ja.
aus welcher Ecke diese Einordnung ungefähr kommt.
Ja.
Generell muss man natürlich auch sagen, Rassismus und Antisemitismus, das ideologische Fundament, besteht schon deutlich vor den Nazis. Also auch während der Zeit, während dieser Zeit in der Weimarer Republik gab es natürlich da auch große Bestrebungen dahin und Leute, die Unsägliches geschrieben haben, was die Nazis natürlich nur zu gern aufgegriffen haben später. Ein großer Rassismusverstärker in der konservativen Bevölkerung war die Besatzungssituation nach dem Ersten Weltkrieg, denn die französischen Besatzertruppen wurden da vor allem ins Visier genommen. Schwarze Menschen, die man durch den deutschen Kolonialismus als minderwertig gelernt hat, ja anzusehen, nehmen sozusagen auf einmal Machtpositionen ein und bringen dann auch noch diese Noten mit ins Land, die die Deutschen wie verrückt tanzen lassen, wie zum Beispiel den Charleston, den du gerade vorgestellt hast. Sexuelle Zügellosigkeit wird mit der Musik schnell in Verbindung gebracht, was ja eh ein rassistisches Narrativ gegenüber schwarzen Menschen gewesen ist oder vielleicht auch nach wie vor ist. Und nun ist der Antisemitismus auch nicht mehr fern, denn den Juden wird früh vorgeworfen, diese Musik von den schwarzen Besatzern dankend aufgegriffen zu haben, zu komponieren und vor allem zu managen und somit Kapital aus der Verrohung, der musikalischen Verrohung der Gesellschaft zu schlagen. Also dieses Strippenzieher-Narrativ greift also schon die wichtigsten Bands der Zeit, die Weintraub Syncopators und die vom Jazz inspirierte Gesangstruppe Comedian Harmonists, werden von jüdischen Musikern geleitet, was diese antisemitistischen Jazz-Narrative der 20er Jahre auch noch befeuert. Ebenso sind die Leiter des Frankfurter Konservatoriums und der Jazzklasse auch Juden. Ihnen wird durch die Einführung des Jazz-Lehrplans öffentlich musikalisch-kulturelle Verunreinigung vorgeworfen. So, vor diesem Hintergrund sollte man doch mal wirklich über die Unterscheidung von U- und E-Musik reden. Diese Unterscheidung bringt uns ja bis heute, also vor allem das institutionelle Kulturverständnis, und das beruht auf nichts anderem als Rassismus und Antisemitismus dieser Zeit. Bis heute hängen Kulturförderungen in Millionenhöhe ja eigentlich an diesen Unterscheidungen. Und auch sehr progressive Stimmen in der Theaterklassik, Oper- oder Ballettszene würden diese Unterscheidung bis heute ja verteidigen. Auch einer unserer Lieblingspodcaster scheint ganz verrückt nach dieser Unterscheidung zu sein. Und klar, die Existenz sogenannter Hochkultureller hängt womöglich an diesen Geldern, das ist ja klar. Aber aufgrund der Entstehungsgeschichte dieser Einordnung von Kultur appelliere ich doch an ein Umdenken. Da muss die Hochkultur leider nochmal nachsitzen, würde ich sagen, und selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen. Ihr habt alle bis heute sehr viel mehr Kohle zur Verfügung als der Jazz und das letztlich aufgrund dem vom Kulturbetrieb übernommenen gesellschaftlichen Rassismus und Antisemitismus der 20er und 30er Jahre. Und ja, deswegen, damit muss jetzt mal Schluss sein. Also, wir kriegen jetzt gefälligst ab heute genauso viel Geld und ihr sagt Entschuldigung.
Interessant, ja. Aber es gibt doch auch irgendwie, wie ist denn das mit dem Jazz-Einfluss auf dann die E-Musik in Deutschland in der Zeit?
Ja, komme ich gleich zu.
Okay.
Ja, also durch Jazz fühlen sich Konservative und viele Vertreter der sogenannten Hochkultur also als bedroht durch die Dominanz Schwarzer, das suggeriert, ne? Durch das, ja. Sie sagen, es gäbe da eine Dominanz schwarzer und jüdischer Unterhaltungskultur. Das Verhältnis zur Besatzungsmacht Frankreich spielt eine große Rolle. Der verlorene Erste Weltkrieg, Rassismus, Antisemitismus, Angst vor territorialer, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutungslosigkeit lässt sich also bestens alles auf die Jazzmusik und die Unterhaltungsbranche projizieren. Und wer weiß diese Situation und dieses Gefühl, was in weiten Teilen der Gesellschaft so empfunden wird, wohl am besten zu nutzen?
Die Nazis?
Die Nazis, ja. Also, und jetzt zur Atonalität, denn auch die gerät ins Kreuzfeuer.
Nee, ich meine, also was, ich glaube, es ist ja schon so, dass Jazz in den USA und wahrscheinlich auch in Deutschland in dieser Zeit ist ja synonym mit Unterhaltungsmusik, ne?
Ja.
Also wir haben, nur auch nochmal für diese Abgrenzung von der E-Musik, wir haben ja in der Zeit wirklich nur minimal sowas wie Jazz auf Konzertbühnen, ne? Sondern da ist, glaube ich, schon so eine klare Trennung zwischen, also Jazz wird im Nachtclub gespielt und ist Unterhaltungsmusik und E-Musik, also Klassik im Konzertsaal, ne?
Ja.
Also ich erinnere da auch nochmal an Rhapsody in Blue, ist ja so ein großes, das ist im Prinzip ein Klavierkonzert für Orchester und Piano von George Gershwin. Das wurde 1924 aufgeführt an so einem Abend, Konzertabend in der Aeolian Hall in New York unter dem Titel An Experiment in Modern Music, wo man quasi überhaupt zum ersten Mal so ein bisschen versucht, so von diesem Blick der Konzertmusik oder E-Musik auf Jazz das so ein bisschen in Konzertsaal zu bringen, ne? Mhm. Also dass heute in der Elbphilharmonie Jazzmusiker auftreten neben Klassikorchestern, das war da überhaupt nicht denkbar, ne?
Nee, es war undenkbar.
Ja.
Und dazu kommt natürlich auch, dass in der Komposition, also in der sogenannten ernsten Musik, ja auch einiges los ist zu der Zeit.
Ja.
Nämlich, da gibt es progressive Komponisten, die Musik schreiben, die die Leute wirklich ja auch in Aufruhr versetzen. Wir verweisen immer wieder gerne an die Zwölftonmusik, aber auch Stravinsky.
Ja, also auch das Frühlingsopfer Sacre de Printemps von Stravinsky, das, da gab es ja ein, das ist ein Ballett, eine Ballettmusik.
Ja.
Da gab es eine Uraufführung, da könnte ich jetzt vielleicht nochmal eine Jahreszahl zu nennen. Und das war ein Skandal.
Ja, das ist ein absoluter Skandal.
1913 komponiert und die Uraufführung ist Skandal bei hier, tatsächlich 1913.
Ja.
Also kurz vor dem Ersten Weltkrieg und die Leute drehen durch, weil das ist alles so schräg, die Rhythmen und der Sound und dann wirklich auch eine absolute Gaga-Ballett-Choreografie.
Ne? Ja.
Also auch, es war anscheinend auch in dieser Zeit noch möglich, auch mit Hochkultur zu schocken.
Genau, das war noch möglich und die Leute kriegen vor allem wahnsinnig viel Anerkennung, also in Presse und vor allem in der Presse, aber auch in der Gunst des Publikums. Also die Leute sind zwar geschockt, gehen aber trotzdem eher dahin. Es gibt nämlich auch eine andere Strömung, die total komplexer hat, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommt diesen Leuten gegenüber. Komponisten, die heißen zum Beispiel Josef Snager oder so, das sind, aber gelten halt so aus heutiger Sicht eigentlich eher so als drittklassig.
Ja.
Die sehen sich so ein bisschen als die kompositorischen Nachfahren von Beethoven, Brahms und Wagner. So, ne? Die hatten ganz andere Ideen als das, was Stravinsky und Schönberg da irgendwie versuchten durchzusetzen. Und wie nannten sich diese Leute übrigens?
Die
neoklassische Komponisten.
Ja, ja.
Ja, das sind die Neoklassiker. Ja. Und die waren natürlich jetzt vorne mit dabei, wenn es darum ging, die Atonalität zu verunglimpfen. Also das, was dann quasi von den Nazis später auch gemacht wird. Also ne, die sind einfach neidisch, dass diese schräge Musik so viel Anerkennung bekommt.
Ja.
Und da sehen sie eine klare Linie. Also die Atonalität als Angriff zu verstehen jüdischer Komponisten auf die geliebte deutsche Hochkultur. Ja,
ja, aber das ist so interessant, dass anscheinend ja, so wie du es erzählst, das in Deutschland von Anfang an Thema ist. Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht auch sinnbildlich für die ganze alte Welt ist, also Europa, weil man natürlich in den USA, als sich der Jazz entwickelt, gar nicht diesen Unterbau hat, ne?
Ja.
An, was wir ernste Musik nennen, sondern da ist ja alles, natürlich gibt es da auch Orchester und da werden in den USA werden auch klassische Werke aufgeführt, aber längst natürlich nicht mit diesem, ja, wie sagt man, also längst nicht so etabliert und saturiert wie wahrscheinlich so eine Klassikszene in Deutschland.
Ja. Hm? Jedenfalls ist es so, die spinnen so ein bisschen die Geschichte, ja, guck mal, Atonalität, das ist schräg, Jazz ist doch auch so ein bisschen schräg.
Ja.
Der Jazz hätte quasi die Hochkultur mit beeinflusst und verunreinigt. Also da gibt es schon so, seit 1921 gibt es die Völkische Zeitschrift für Musik.
Ja.
Die derartige Narrative schon ausschlachtet und dem Seklis vom Frankfurter Konservatorium bei seiner Eröffnung 1928 des Jazzlehrgangs eine antideutsche Verschwörung nachsagt.
Okay, krass.
Ja. Also die waren gleich unter Beschuss, ne? Die haben eröffnet und standen gleich unter Beschuss.
Ja.
So. Es ist nicht so, dass es erst ab 33 losgegangen wäre, so, sondern einfach direkt. Die Nazis waren schon around,
sag ich mal. Ja, wobei man sagen muss, also die atonale Musik von einem Schönberg, oder ich will, ach, jetzt habe ich schon wieder Schönberg gesagt hier, die hat wirklich wahrscheinlich nicht viel zu tun mit der Entwicklung der Jazzmusik, ne?
Absolut, das ist ja also, das Geile.
Das ist wirklich parallele Entwicklung.
Ja, das ist eine parallele Entwicklung und hat nichts miteinander zu tun, auch inhaltlich. Und das ist das Geile, dass die Nazis, da wollte ich gleich nochmal drauf zukommen, dass die wirklich sich schwer tun in der Einordnung. Die sind einfach wahnsinnig dumm in der Bewertung und auch fällt es denen wahnsinnig schwer, gegen den Jazz zu agitieren, weil sie sich einfach wirklich dämlich anstellen. Sag ich gleich nochmal was.
Ja.
Genau, halt da einfach so solche Sachen in einen Topf zu werfen, ist halt inhaltlicher Blödsinn. Jeder, der sich ein bisschen Musik zu der Zeit auskannte, wird das auch schon erkannt haben.
Ja.
Aber nun, das sind trotzdem ja so gesellschaftliche Entwicklungen, die man nicht außer Acht lassen kann.
Ja.
So, genau, jetzt sind wir ungefähr in den 30er Jahren. Ich glaube, da übernehmen ja die Nazis 1930 die Thüringer Staatsregierung, ne?
Mhm.
Und da erlassen sie auch schon nach 3 Monaten ein Jazz, gibt es ein Jazzverbot.
Ach wirklich? Okay.
Ja. So, die kommen halt jetzt, die Hitlerjugend und die Braunhemden, die
da
machen. Und die von diesen ideologischen Schriften total gefüttert werden. Also Hitler und Goebbels müssen sich dazu eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Die Narrative waren schon alle in der Welt.
Mhm.
Die Schriften schon verfasst. Sie mussten sie also nur noch transportieren. Das Nachtleben wurde schnell als widerwärtig eingeordnet. Die deutsche Kultur würde durch die Musik der Schwarzen und der Juden untergraben und Gehöre bekämpft. Außerdem natürlich Import aus Amerika. Da ist man immer skeptisch. Auch die Demokratie und der Modernismus wurden als Importe aus Amerika wahrgenommen. Und Jazz stand durch seine Machart und Performance für beides. Also haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass Jazz so einen, wenn man einfach Jazzmusikern zusieht, man irgendwie das Gefühl von Gleichberechtigung bekommt.
Ja. Aber wie hat man denn das getrennt, frage ich mich. Also wenn ich jetzt kulturzensierenderweise in so einen Club gehe,
ja,
wie erkenne ich denn, was Jazz ist und was kein Jazz ist?
Ja, gar nicht
also,
so leicht.
Ja, frage ich mich nämlich wirklich, weil, ja, also es gibt sicherlich irgendwie so, wie man zur damaligen Zeit gesagt hat, hotte Spielweisen. Irgendwas besonders Wildes, was dann wahrscheinlich in eine Musik einen unter Jazz einordnen lässt. Aber sonst so von der Rhythmik der Melodien oder auch meinetwegen der Harmonik ist das ja schwer jetzt zu sagen, das ist Jazz, jazzig und das nicht.
Ja, oder? Natürlich. Und vor allem werden die Deutschen mit ihrem rhythmischen Defizit das ja vielleicht auch nicht so gut auseinandergebracht ja haben. Wie die Nazis das gemacht haben, ist natürlich anhand der Noten.
Ja.
Da man, wenn da englische Texte drauf waren, dann wurde konfisziert. Deswegen wurden die Texte rausgerissen aus den Noten oder neue Texte geschrieben und neue verfasst. Ne? Gibt ja auch die neue Titel vom Tiger Rag,
ja,
dass dann die Löwenjagd im Taunus wird, ja, und so. Und es stand einer oben am Eingang, der pfiff.
Ja.
Sobald Nazis kamen, hat er gepfiffen und unten wurde das Programm gewechselt.
Ah, okay.
Ja, also das war wohl ab den 30ern, wo es ja sowieso schwieriger wurde mit den Nachtclubs, auch aus anderen wirtschaftlichen Gründen. Aber
ja,
das war wohl ein Ding. Also, dass da halt einfach jemand aufgestellt wurde, der aufpasste. Und wenn gepfiffen wurde, wurde ganz schnell umgesattelt auf Schlager. Ja.
Das ist aber auch jetzt nochmal zu der deutschen Unfähigkeit zum Rhythmus. Ich kenne so ein bisschen so Schlager aus Aufnahmen aus der Weimarer Republik, also meinetwegen auch jazziger Schlager. Comedian Harmonists sind da, glaube ich, ein bisschen eine Ausnahme. Die sind echt recht tight. Aber das ist auch teilweise, es sind natürlich sehr schlechte Aufnahmen teilweise. Man hört wirklich Schlagzeug, Bass und sowas ganz schlecht, weil das irgendwie alles in so einen Trichter gespielt wurde. Ne? Also ist ja. Aber da ist es auch teilweise, glaube ich, wirklich bizarr, das hörenderweise nachzuvollziehen, wie das rhythmisch gemeint ist für mich.
Ja.
Manchmal, muss ich sagen. Weil es dann, glaube ich, trotzdem noch dirigiert wurde teilweise und so. Also, kennst du so Aufnahmen? Das klingt wirklich teilweise auch
nach Kraut und Rüben.
Ja, ein bisschen, ja, muss ich sagen. Also anders jetzt als eine Ellington-Aufnahme aus den 20ern.
Ja, klar.
Aber gut.
Es gab auch nicht so viele Anhaltspunkte. Und ne, mit den Schallplatten war auch immer noch alles ein bisschen schwieriger und so. Gab es natürlich schon, hatte nicht jeder.
Ja.
Also die Informationsbeschaffung über die Art und Weise, wie in Amerika gespielt wird und so, es war natürlich alles viel langsamer und schwieriger so, ne?
Ja, und wir hatten auch nur Singles zu der Zeit, ne? Es gab noch kein Album oder sowas. Ja. So kleine Schellackplatten, wo dann
ja
wirklich so dreiminütige Stücke drauf sind, glaube ich.
Ja. Naja, jedenfalls, wie es dann zu diesen Restriktionen durch die Nazis, wie es dann so losgeht, merkt man, die Rückendeckung der Jazzfans ist dürftig. So, und genau, jetzt vielleicht nochmal zu der SWR-Doku. Will man vielleicht den Jazz als Aufstiegsgeschichte erzählen, so als solidargemeinschaftlichen, so, ne, der halt quasi die Leute zusammengebracht hat?
Ja.
Weil der Jazz vor dem Zweiten Weltkrieg ist nämlich leider auch eine Geschichte über die Ermangelung von Solidarität. Und das passt vielleicht nicht ins Konzept des SWR oder vielleicht von Jazz generell nicht. So, das ist, das dachte ich so. Vielleicht ist das, wenn man den Jazz feiern will, erzählt man ihn vielleicht lieber erst ab dem Zweiten Weltkrieg, so, weil er dann wieder funktioniert als wahnsinnig solidarisch und gleichberechtigt und so.
Mhm.
Denn wir haben Ende der 20er und Anfang der 30er natürlich eine große Krise in der Kulturszene. Finanzkrise zum einen. 29 war die, richtig?
Also der schwarze, der Black Friday heißt das ja immer, ne? Also der schwarze Crash. Freitag.
Ja.
Wobei der ja in den USA wohl durch die Zeitverschiebung irgendwie ein Donnerstag war oder sowas. Deswegen, wenn den Amerikanern, da gibt es ja mal den Black Friday Sale.
Ja.
Der hat interessanterweise wohl nichts mit dem Black Friday zu tun, mit dem Wirtschaftsbörsencrash, sondern das ist für die Amerikaner tatsächlich der Black Thursday.
Ja.
Und bei uns ist der Schwarze Freitag.
Der Schwarze Freitag, alle haben auf einmal weniger Geld und es kommt ein großes weiteres Problem hinzu, nämlich das Aufkommen des Tonfilms.
Ja.
Nämlich, wo haben ganz viele Leute Geld verdient, tagsüber oder auch abends? Nicht unbedingt nur im Club, da waren die Gagen gar nicht so hoch, sondern im Kino.
Mhm.
Also jedes einzelne Kino hatte so ganze Orchester eigentlich engagiert gehabt. Da waren wahnsinnig viele Arbeitsplätze, die auf einmal verschütt gegangen sind. Von 1930 bis 1933 verlieren 16.000 Musiker in Deutschland ihre Arbeit durch den Tonfilm.
Wahnsinn. Ja. Also ich glaube auch Count Basie hat noch als Stummfilmpianist gespielt zu Beginn seiner Karriere.
Ja.
Der erste Tonfilm ist ja von 1927. Der heißt übrigens The Jazz Singer.
Ja.
Hast du den mal geguckt? Ich habe den tatsächlich mal geguckt, vor vielen Jahren. Das ist ein ganz interessanter Film. Also der hat...
Von wann ist der? Entschuldigung.
1927.
Ja.
Und dann geht Schlag auf Schlag. 2-3 Jahre später ist dann auch wirklich der komplette Film Ton. In dem Jahr gibt es dann wirklich nur diesen einen Tonfilm. Das ist auch ein bisschen aus heutiger Sicht so ein bisschen bizarr. Also der Film hat also in den Dialogen Stummfilmeinblendung. Es gibt aber Gesangsszenen. Und zwar geht es darum, dass ein jüdischer junger Mann Rabbi werden soll, glaube ich, und Stress mit seinem Vater hat. Er möchte aber lieber Jazz singen und Jazzsänger sein. Das ist auch, wenn du das hörst, das hat auch nicht so viel mit Jazz zu tun, wie wir das heute verstehen. Hat auch eine stark rassistische Konnotation heute, weil der quasi in Blackface so Minstrel-Nummern singt.
Ja.
Also das ist aber tatsächlich interessant, dass der Tonfilm auch durch den Jazz eingeleitet wurde.
Ja. Naja, genau. Und zeitgleich, ne, die Löhne sinken, die Clubs schließen. Die Jobs sind weg, Leute haben weniger Kohle, um es auszugeben im Nachtleben. Dann kommen noch die Restriktionen und Verbote der Nazis dazu, die Szene schrumpft. Wir hatten ja in den 20er Jahren durch die Besatzungsmacht verordnete offene Grenzen. Also durch die Krise wird ein Schuldiger gesucht und gefunden. Das sind natürlich Ausländer und Juden. Auch die Musikerszene ist in diesen Zeiten leider nicht frei von solchen Schuldzuweisungen. Die weltoffene Einstellung der Musiker lässt deutlich nach. Erst sollen bitte die Ausländer entlassen werden, heißt es, bevor ein deutscher Musiker seinen Job verliert. Wer da Analogien zur heutigen Zeit erkennen mag, nur zu.
Nee, ich kann mich erinnern, dass so in den 90er Jahren, also wir sind da ein bisschen zu jung für, aber dass so ältere Kollegen ab und zu mal davon sprachen, dass so nach Ende der Sowjetunion die Ostmucker kamen und den Deutschen ja die Jobs weggenommen haben.
Genau, das war von Heinz Strunk so eine große Angst. Ne?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch tatsächlich total bitter, weil wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie in Russland im Orchester gespielt, das wird dicht gemacht nach Ende der Sowjetunion und dann stehst du plötzlich in Hamburg in der Spiethaller Straße in der Fußgängerzone und machst dann da Straßenmusik.
Ja,
also das gab es ja auch tatsächlich.
Auf jeden Fall, genau. Das muss man hier sehen, dass das auf einmal eine wirklich keine besonders solidarische Szene mehr gewesen ist. Man war sich wieder selbst am nächsten. Das ist wahrscheinlich auch die Erklärung für den geringen Rückhalt, der dort vermerkt wird. Also eigentlich ein depressiver Zustand der Jazzszene. Rechte haben natürlich Zulauf, beklagen verlorene Stärke, die Wirtschaft schwächelt, schuld sind die Demokraten, Ausländer und Juden. Also es sind Sachen, die auch in der Musikszene leider vorherrschen, nicht nur in der Hochkultur, die das natürlich sowieso gerne vertreten haben, aber auch in der Unterhaltungskultur. Es erscheinen Artikel, in denen Orchester mit Amerikanern im Ensemble als musikalisch minderwertig beschrieben werden, nachdem man sich 10 Jahre lang eigentlich einig war, dass diese Orchester natürlich der heiße Scheiß in Deutschland ist, so, ne? Das hat sich auf einmal dann geändert, weil man hatte Angst um seine eigenen Jobs, um seine deutschen Jobs.
Ja.
Amerikanische, britische und französische Musiker verlassen daraufhin auch wirklich weitgehend das Land. Die haben keinen Bock auf diese Fremdenfeindlichkeit. Der Jazz verschwindet tatsächlich so ein bisschen. Der Walzer kommt zurück in die Tanzhäuser und das Orchester wird vom Harmonium ersetzt. Weil es einen trügerischen Orchestersound ja hat, also sozusagen so als und natürlich billiger ist und so eine leicht traditionelle Note auch hat. So, ne?
Das
gefällt, passt so ein bisschen in die Zeit und in die Stimmung, die vorher
ist. Das ist so ein bisschen wie heute, wenn der Synthesizer das Orchester ersetzt.
Ja, leicht.
Das heißt, kannst du nur mal mit dem String-Sound da was machen. Und schon wieder hat ein Streichquartett seinen Job verloren.
Ja. Und auch Orchesterleiter schwören öffentlich dem Jazz ab und besinnen sich auf tradierte Tanzformen. Die wollen letztlich auch unter den Nazis ihre Jobs gern behalten.
Ja.
Der Jazz war laut Kritikern selbst schuld. Er habe die Klassik nicht inspirieren können, hätte an Spannung und Attraktivität eingebüßt. Dabei wird auch erwähnt, dass die besten Improvisateure, die den Jazz ja spannend machten, das Land verlassen hätten. Also das ist mit eingepreist, dieser Widerspruch, aber... Die hochkulturellen Jazz-Hater jubelten und vermeldeten den Tod des Jazz. Da gab es Artikel drüber. Selbst so bekannte Kritiker wie Theodor Adorno, der ja übrigens auch Schüler von Alban Berg gewesen
war. Ja, richtig. Der hat auch mal so eine kleine Klavierstunde gekriegt.
Ja.
Der ist es gibt Kompositionen von Arnold Schönberg. Also die klingen wahrscheinlich,
Von Adorno?
Von Adorno, schon. Ja. Genau, von Adorno.
Das wusste ich gar nicht.
Es gibt Kompositionen von Adorno, genau.
Jedenfalls ist der von dieser Zeit, dieses Jazzbild, was dort in den Medien vorherrscht, ist der total geprägt. Also der äußert sich ja auch lange nach dem Krieg noch herablassend über den Jazz. Jazz sei Kunstgewerbe. Der Jazz ist an seinem unbescheidenen Anspruch auf Anerkennung gescheitert und. Und was hat er da über die Kickdrum gesagt?
Ja, Bumsbeat, mehr oder weniger.
Ja, also er hat es wirklich auch einfach nicht verstanden. Er irrte aber auch. Der Jazz war in Deutschland mittlerweile eigentlich auch schon in der Gesellschaft so tief verwurzelt, dass er selbst in der Diktatur immer wieder aufblitzte und sich auch halten konnte im Untergrund. Und jetzt müssen wir noch mal kurz über das Jazzverständnis der Nazis reden, denn es war sehr eingeschränkt. Jazz landete unter den Nazis erstmal auf dem Index. Was Hitler und Goebbels besonders störte, war, dass er amerikanisch war.
Ja.
Die Amerikaner waren sogenannten rassistischen Minderheiten gegenüber aufgeschlossen und der Jazz zeigte dies und war deswegen abzulehnen. Die Amerikaner seien anspruchslos, von kindlicher Mentalität, aufgeschlossen für Unterhaltung, die tiefe und höhere Bildung entbehrte, schrieben sie.
Ja.
Schon wieder dieses E- und U-Ding.
Ja. Aber ich meine, das ist ehrlich gesagt ein Narrativ, was ich bis heute sehe, wenn ich auch gerade Leute aus der Kultur über Amerika, über die USA sprechen höre. Ich will dir nicht unterstellen, dass sie Nazis sind, aber das ist doch bis heute so, dass es immer gern heißt, das sei ja alles so wahnsinnig trivial.
Ja.
Und wir Deutschen und wir Europäer, wir hätten so diese kulturelle Tiefe, nach denen sich der Amerikaner sehnt. Also ich erinnere wirklich nochmal an die, hatte ich glaube ich da vor einem halben Jahr schon mal erzählt, diese Abschlussveranstaltung der Olympiade in Frankreich, wo sich auch ein Journalist dazu hingerissen fühlte, dann zu sagen, ja, das ist hier bei uns in Paris, diese ganze Hochkultur, was wir hier für eine tolle Olympiade hatten. Und in Los Angeles, da wird das ja sicherlich alles ganz trivial.
Genau, und wir sind ja auch in den 90er Jahren noch groß geworden mit so einem Anti-Amerikanismus, gerade was die den Unterhaltungsstrang anging. So, das war eigentlich auch von unseren Eltern eher abzulehnen.
Ja. Wobei man sagen muss, das ist ein bestimmtes Milieu natürlich. Ne?
Ja, genau, ist ja interessant, das war kein Milieu, die den Nationalsozialisten besonders nahe stand, sondern eher den Reformpädagogen.
Ja.
Aber trotzdem sind die Narrative daher kommend. Das ist ja schon interessant. Ne?
Ja, absolut.
Genau, Coleman Hawkins, Louis Armstrong und Duke Ellington bekommen explizites Einreise- und Auftrittsverbot.
Ja.
Denn, also jedenfalls ist für Goebbels und Hitler ganz klar, Jazz ist irgendwie schwarze Musik abzulehnen. Das soll die deutsche Jugend nicht verunreinigen.
Ja.
Dass der Jazz als nicht nur schwarze Musik beschrieben werden kann, war denen natürlich egal. Stellen wir übrigens in einer früheren Folge auch nochmal dar. Nachhören vielleicht für interessierte Impros. Folge 73, New and Old Orleans, oder Folge 74, die synkopischen Kriege.
Ja, gute Titel.
Ja, da wird nochmal dargelegt, dass Jazz nicht eine Kultur ist, die im Ursprung nur eine schwarze Kultur wäre.
Ja, nein, das ist eine.
Sondern dass es da beide Einflüsse gibt. Ne? Ein weißes Bildungsbürgertum.
Ja, auch einfach es trifft europäische Konzertmusik und natürlich aber auch die Musik der europäischen Auswanderer trifft auf die Musik der aus Afrika verschleppten Sklaven. Und genau, es wird auf türkischen Becken gespielt mit europäischen Militärinstrumenten.
Ja. Goebbels hätte sich ja jetzt zum Beispiel auch auf den Einfluss des weißen Bildungsbürgertums auf die Jazzmusik stürzen können und hätte ihn für sich nutzen können und dann halt sagen können, das ist wahnsinnig arisch, die Musik. Weil es beruht ja auch auf europäischer Funktionsharmonik und so. Das hätte er auch machen können, hätte er auch den Weg gehen können.
Mein Eindruck ist ja so ein bisschen, darauf wollte ich vorhin schon so ein bisschen hinaus, ich glaube, man muss ein relativ tiefes Verständnis haben für musikalische Formen und Gestaltungsmittel, um wirklich zu erkennen, was ist jetzt Jazz und was ist nicht Jazz. Gerade wenn es irgendwie Jazz 1933 halt schon 16 Jahre auf Schallplatte gibt. Und ich sag mal so, diese Kompetenz spreche ich so ein bisschen den NS-Kulturfunktionären ab.
Ja.
Das so richtig einordnen zu können.
Ja. Naja, in jedem Fall war der Jazz natürlich amerikanisch, da war es natürlich leicht.
Klar. Also aber das ist ja interessant, dass du sagst, eigentlich musstest du nur einen Text ändern und schon konntest du das irgendwie als Nicht-Jazz verkaufen.
Ja.
Wer das mal gucken will, finde ich ganz interessant. Es gibt einen Film von Helmut Keutner. Helmut Keutner ist der Regisseur von Große Freiheit Nummer 7. Den kennen, glaube ich, viele, den Film mit Hans Albers, der immer so singt, der eigentlich im Prinzip wie Robert Habeck spricht, singt. Und der hat aber auch einen Film gedreht, der heißt Wir machen Musik von 1942. Helmut Keutner war so ein bisschen unterm Radar, sage ich mal, in der NS-Zeit. Es war jetzt kein super bedeutender Regisseur und das ist auch alles nicht sonderlich ideologisch oder sowas. Aber wir machen Musik. Das ist ein ganz schöner kleiner Film mit Ilse Werner, die deutsche Pfeiflegende. Und das ist wirklich ganz interessant, weil der Film kann man sehr gut gucken. Tonfilm ist leichte Unterhaltung. Und zwar geht es darum, dass Ilse Werner alias Anni Pichler, die spielt in einer Damenkapelle, geleitet von Franz Sperling. Und die Kapelle heißt Die Spatzen. Und die spielen im Tanzlokal Tanzmusik. Und Kai Zimmermann, gespielt von Viktor Dekova, ist ein Schlagerkomponist, möchte aber eigentlich, glaube ich, eine Oper schreiben. Okay. Und arbeitet auch irgendwie an der Uni, ist der Professor von Anni Pichler, also Ilse Werner. Und der ganze Film arbeitet sich daran ab, dass der Kai Zimmermann, der möchte gern Opernkomponist, halt in der Hochkultur stattfinden will. Und Anni Pichler aber eine erfolgreiche Schlagersängerin wird. Und am Ende verlieben sie sich dann und werden ein Paar und werden dann ein erfolgreiches Komponisten- und Interpretenduo.
Ja, ja.
Okay. Also genau, aber diese Musik, die Spatzen spielen, ist auch jazzartig. Also natürlich irgendwie Schlager. Genau, aber es ist ein ganz interessantes Zeitdokument.
Wann ist der Film?
42. Also wirklich da war, glaube ich, gerade Stalingrad oder sowas. Also das ist also mitten im Krieg.
Ja, also wie gesagt, der Jazz war verwurzelt mittlerweile schon, ne, in der Unterhaltungsindustrie. Du konntest gar nicht drumherum. Goebbels hatte ja auch irgendwie so eine Jazzband für die Außenwirkung. Da hast du doch mal von erzählt.
Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Ich suche mal kurz den Namen raus, ich vergesse. Genau, die heißen Charlie and His Orchestra. Ja. Völlig absurd. Das ist eine Propagandaband, die quasi in Deutschland Jazzplatten aufgenommen hat.
Ja.
Mit englischen Texten.
Genau, es ging ja um so eine Außenwirkung im Ausland.
Ja, also das sind quasi Propagandatexte. Ihr blöden Engländer, ihr kriegt nichts geschissen. Und das wurde dann quasi über diese deutsche Auslandswelle ausgestrahlt.
Ja.
Und man hat aber tatsächlich Jazz benutzt als Propagandamittel.
Ja.
Also da wurde tatsächlich quasi Jazz zur politischen Kriegsführung benutzt.
Ja. Ja, genau, für sowas schon, aber im Inland war es eher so, eher Restriktion. Was mit Ellington anfängt, hört mit dem Attentat auf den Führer auf, sagte SS-Sturmbannführer Hans Reinhardt, Gestapo, Hamburg, 1944. Das war eigentlich so im Inland eher so der Tonus. Diejenigen, die den Jazz nach Deutschland gebracht hatten. Also
ja. Achso, übrigens auch nochmal hier Charlie und das Orchester, also das war Musik für England, ne? Um das klar zu machen. Das wurde in Deutschland nicht gespielt. Die Deutschen kannten auch diese Musik nicht oder sowas.
Ja.
Also das ist eine reine Propaganda-Band. Und aber natürlich eine Möglichkeit für Musiker, da irgendwie sich durchzuwursteln. Also ich, keine Ahnung, wer da von den Musikern, die da mitgemacht haben, wie ideologisch war. Aber das war natürlich irgendwie eine Möglichkeit, da in diesem System zu funktionieren. Auch ich möchte jetzt nicht freisprechen, aber
Genau, aber klar.
Ja.
Es war ein Job.
Das war ein Gig, ja.
Ja.
Also im Prinzip der einzige Jazz-Gig im Dritten Reich, muss man ja so sagen, zynischerweise.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja. Genau, also diejenigen, die den Jazz nach Deutschland gebracht hatten, französische schwarze Besatzer, Soldaten aus Frankreich, waren zwar mittlerweile nicht mehr im Land, hinterließen allerdings Kinder, die durch die 1935 erlassenen Rassengesetze 2 Jahre später zwangssterilisiert wurden. Sie wurden die Rheinland-Bastarde genannt und standen für die Schmach des verlorenen Ersten Weltkrieg, für die niedere Kultur und die einhergehende sexuelle Verrohung, die sie hervorruft. Also hat man quasi an denjenigen, die den Jazz hier reingebracht haben, die unsere Unterhaltungskultur verunreinigt haben, auch noch ein Exempel statuiert, an deren Nachkommen.
Das habe ich wirklich noch nie gehört, aber okay.
So, das Problem in der Agitation war
Nazis. Okay, da geht es aber um, wie sagt man, gemischt ethnische Kinder, ne?
Ja, genau.
Also.
Ja. Deswegen ja Rheinland-Bastard.
Ja,
also
genau.
Die Besatzer, diese Soldaten, von denen ich gesprochen habe, die waren im Rheinland
angesiedelt. Und das waren irgendwie Soldaten aus französischen Kolonien, oder?
Ja, genau. Ja. Und die hatten irgendwie viele Noten mit dabei.
Ja, okay.
Ja, haben gern gespielt. Problem war nun, Nazis haben einfach keinen Plan vom Jazz. Die wissen überhaupt nicht genau, wie man den historischen Ursprung ausmachen soll. Die wissen nicht genau, kommt das jetzt aus Afrika oder Amerika? Sie haben wirklich große Schwierigkeiten, ihre pseudokulturhistorischen Argumente zu Jazz überzeugend an den Mann zu bringen. Wahrscheinlich gerade, weil er auch gesellschaftlich schon so stark verankert ist. Und viele Deutsche, die Clubkultur nach wie vor lieben. Also die haben da ein gutes Verhältnis zu. Klar, die Menschen suchen nach Zerstreuung. So, Versuche, den Jazz zu verunglimpfen, waren zum Beispiel Synkopen. Zum Marschieren waren sie nämlich ungeeignet. Daher undeutsch. Aber dann stellen die Nazis fest, shit, Bach hatte ja auch schon Synkopen verwendet und der soll ja gefälligst Deutscher sein. Also Rettungsversuch, Synkope im Kontext, also nur im Nachtclub undeutsch.
Okay.
Ja, also solche Manöver, ungelenk und tollpatschig, trifft halt nicht auf besonders viel Rückhalt. Also man kann es nicht viel Glaubwürdigkeit vermitteln. Das andere Beispiel ist zum Beispiel das Saxophon, das als Sündenbock herhalten soll, das die Jugend verdirbt.
Ja.
Doch dann geht der Absatz zurück. Es werden relativ viele Saxophone in Deutschland hergestellt. Mhm. Die Industrie macht sich bemerkbar. Also wird Adolf Sax als deutscher Immigrant in Belgien abgekultet. Das war er übrigens nicht. Der war Belgier und hieß nicht Adolf, sondern Adolf. Also Adolfe mit P-H-E am Ende.
Ja.
Und so, aber es wird einfach dann behauptet. Und außerdem hätte ja Richard Strauss das Instrument doch eigentlich zu wirklicher Größe verholfen. Der Jazz hätte den ursprünglich edlen Ton verfälscht.
Interessant, krass. Ja.
Also vielleicht ist die Tollpatschigkeit der Nazis im Umgang mit Jazz eine der Gründe, warum man sich im Untergrund auch halten kann.
Ja, ja, aber über Richard Strauss ist ja zu sagen, das war ja einer der deutschen Komponisten, der in der Nazi-Zeit in Deutschland noch wirkte.
Ja, und dann immer wieder dieses zügellose Sexuelle, die zügellose sexuelle Kraft, die Nazis dem Jazz nachsagten, das könnte ja, das ist jetzt meine These, für viele auch einen Reiz des Verbotenen dargestellt haben, so. Also das ist ja nun nicht etwas, womit du Leuten klar machen kannst, oh, da lassen wir mal lieber die Finger von. So eine zügellose Sexualität.
Ja, ja, also klar, also ich meine, das ist ja auch der Kontext, in dem man quasi die Jazzbegeisterung der am Anfang genannten Swing Kids verstehen kann, ne, oder?
Ja.
Also das, genau. Da ist, wird Musik quasi zum Mittel des Widerstandes.
Ja.
Also und zwar über die Kultur. Das ist ja dann doch immer interessant, dass ja dann doch totalitäre Systeme quasi auch über die Kultur ihre Ideologie verbreiten.
Genau. Die Nazis vollenden dann auch den Schulterschluss in der Bewertung von Jazz und atonaler Komposition. Also Schönberg ist ein rotes Tuch.
Ja.
Juden gelten als Vertreter beider Musikrichtungen, vor allem bei der Vermarktung. Juden vor allem als Vermarkter und Fädenzieher, Arrangeure, Dirigenten, Manager und Werber. Da sie beides, atonale Komposition und Jazz, in einen Topf werfen, das zeigt erneut, dass die Nazis wirklich vom Jazz keine Ahnung haben, denn die Jazz-Atonalität zielt ja immer auf die Auflösung ab. Also wir haben ja so Tension and Release, ne?
Ja,
also
genau.
Durch chromatische Hinleitungen zu Funktionstönen oder durch Blue Notes gibt es auch in der Jazzmusik natürlich Atonalität, die sich aber innerhalb der Musik auf europäische Funktionsharmonik bezieht, während Schönberg und Konsorten keine Release nach der Tension wollten, sondern
es geht absolut im Gegenteil.
Genau, sondern dass sich die Hörer an fortwährende Spannungen gewöhnen zu haben. So, das war eigentlich deren pädagogischer Auftrag. Hat eigentlich wirklich inhaltlich nichts miteinander zu tun. Das war den Nazis natürlich egal. Die differenzieren natürlich hier nicht. Der Jazz wäre in dieser Hinsicht vielleicht sogar arischer bei weggekommen, ne, wenn man das mal genauer betrachtet hätte. Wenn man jetzt nur die Atonalität im Sinne der Nazis bewertet. Alles tollpatschig, alles ziemlich dumm, muss man sagen. 1938 gibt es sogar eine Düsseldorfer Ausstellung zu entarteter Musik.
Ja.
Nachdem es gab ja erste entartete Kunst, auch so eine Ausstellung, glaube ich, auch in Düsseldorf. 37, das haben sie dann nochmal groß aufgezogen. 38 und das wirklich, da haben sie irgendwie so affenähnlich aussehende Puppen mit Davidstern und Saxophon gezeigt. Also wirklich ultra dumm. Genau, und über Jazz im Untergrund habe ich mich jetzt noch nicht so informiert. Das würde ich jetzt mal nachtragen, aber wir sind jetzt auch schon, wir haben auch schon viel gesammelt jetzt, oder?
Ja.
Ich wollte das wirklich nur mal als Ergänzung zu dieser Dokumentation hinzufügen, weil eben das scheint so ein bisschen aufzufallen, dass man beim Jazz lieber ein bisschen später ansetzt, weil man dann, glaube ich, schönere Geschichten erzählen kann.
Ja.
Den Jazz einbetten kann in so eine Solidargemeinschaft und in so einen Austausch mit den Amerikanern und so. Mhm. Und genau, wenn man ihn so betrachtet, muss man ja schon sagen, ja, hat auch seine düsteren Seiten.
Ja, ich würde da auch gern mal nochmal nachforschen jetzt über Jazz vor 33. Also weil wir natürlich, also auch wenn ich jetzt so rede und sage, die Musik ist jazzig und jazzverwandt, dann meine ich, glaube ich, immer, dass da Elemente aus dem Jazz drin sind, was ist ich, Harmonik, Rhythmus, Melodien, sowie natürlich auch, also die herrschende Kulturform oder die dominierende Kulturform in den USA ist ja das Musical.
Ja.
In den 20er und 30er Jahren, neben der Swingmusik. Diese Musical-Kompositionen sind natürlich kein Jazz. Da gibt es keine Improvisation oder sowas, aber die sind natürlich Jazz verwandt, weil sie quasi die, also weil es eine Wechselwirkung gibt zwischen Jazz, genau, Rhythmus und Harmonik und dieser Komposition. Genau, was es ja anscheinend aber in den 20er Jahren, also vor der NS-Zeit, nicht zu geben scheint, sind irgendwie bekannte deutsche Solisten oder sowas, oder?
Also es werden Namen genannt, aber genau, wie gesagt,
also das wäre mal interessant, ob das irgendwo dokumentiert ist, ob man irgendwie...
Es gibt welche, aber die sind immer halt nicht so gut wie die aus dem Ausland Engagierten und deswegen spielen die keine so große Rolle. Es gibt halt natürlich auch Orchesterleiter und so, aber es gibt welche, aber wie gesagt, die Improvisation war in den Kinderschuhen noch.
Genau.
Da. Und auch die Orchester haben da, wie gesagt, schon mitbekommen, dass wenn sie irgendwie mithalten wollen auf hohem Niveau, müssen sie sich eigentlich die Leute aus dem Ausland engagieren.
Ja. Genau, weil...
Aber was das Stücke schreiben anging und so, das war alles schon relativ ausgefuchst, muss man sagen.
Ja, also
diese Schlagerszene der 20er Jahre, das sind ja super Stücke.
Ja, also genau, es gibt diese musikalischen Elemente im Deutschen, wir nennen das Schlager, ne? Also das, also...
Hat nichts mit dem volkstümlichen Schlager zu tun.
Nein, genau, hat nichts mit, auch nichts mit Helene Fischer, sondern Schlager, also schlagen, to hit, ist ja quasi so ein bisschen dann der deutsche Begriff für Hits.
Ja.
Also für populäre Stücke, ne?
Ja.
Genau, nur aber um das nochmal zeitlich einzuordnen, weil wir haben in den USA in den 20er Jahren massiv sowas wie wirklich ausdifferenzierte Jazz-Solisten und auch Spielformen. Also jetzt nur stellvertretend dafür diese Hot Five und Hot Seven Aufnahmen von Louis Armstrong, die im Prinzip so, wenn man das heute hört, ganz viele so Jazz-Stilmittel so da entwickelt werden oder man sehr gut nachvollziehen kann, wie da quasi Jazz so eine Form annimmt. Sowas gibt es ja aus Deutschland nicht.
Nee.
Ne? Also so, und genau diese Hot Seven Aufnahmen genau zeitlich einzuordnen, die sind zwischen 1925 und 30 entstanden. Ne? Da ist man viel weiter.
Ja.
Ne?
Genau.
Aber würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es ja auch irgendwie fetzige, richtige Jazzplatten aus Deutschland. Würde mich mal interessieren. Aber möglicherweise nicht.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Genau, also wenn man so bei Ellington so zurück scrollt auf Spotify, dann sind, glaube ich, die ersten Sachen auch 20er Jahre.
Ja, das ist, also genau, diese Jungle-Phase von Duke Ellington ist auch in den 20ern. Ich muss mal gucken, ich muss mal reinhören bei den Waltraub-Syncopators.
Ja, vielleicht gibt es da was.
Ja, interessiert mich ja dann doch. Und natürlich auch in dieser Zeit der Einfluss des Jazzes auf die deutsche Klassik-Komponisten-Szene ist ja dann auch ganz klar nachzuvollziehen bei Kurt Weill zum Beispiel. Ne? Also Kurt Weill, einer von neben Paul Dessau und Hans Eisler, einer von den drei Komponisten, die so mit Bertolt Brecht gearbeitet haben. Und hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich bin persönlich eigentlich kein großer Fan von dieser Drei-Groschen-Opermusik, die von 1928 ist. Aber viele lieben es. Ne?
Mhm. Ich finde die auch gut.
Ja, gibt's ein paar Banger auf jeden Fall. Das ist schon ganz klar inspiriert von amerikanischer Jazzmusik, was Kurt Weill da komponiert hat. Ja. Und Kurt Weill ist dann ja später emigriert aus Deutschland und war Broadway-Komponist.
So ist es.
Und genau, und natürlich der Song, die Moritat des Mackie Messer, ist ja bis heute ein viel gecoverter
Gassenhauer.
Ja, auch im Jazz halt. Mack the Knife gibt es in 1 Million Jazz-Version. Also auch von Louis Armstrong und von Ella Fitzgerald und was weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob von Ella Fitzgerald, keine Ahnung. Auf jeden Fall von Louis Armstrong. Also und genau. Und ist auch quasi ins Repertoire der so Oldtime-Jazz-Musik aufgenommen worden. Also da gibt es eine Wechselwirkung, wollte ich sagen. Okay, wir müssen wirklich jetzt Schluss machen. Ne?
Ich sag nochmal zum Abschluss, finanzielle Unterstützung für diesen Podcast könnt ihr natürlich gerne machen, her mit der Kohle, über buymeacoffee und kofi.com, je nachdem, ob ihr Apple Pay oder Credit Card oder PayPal oder was weiß ich. Wir nehmen das alles gerne, könnt ihr in den Shownotes einfach raufklicken und dann ab geht's. Außerdem sind wir am 15.03. beim Leipziger Podcast Festival, wie heißt das nochmal?
Leipzig lauscht
zu Gast und dann spielen wir im März noch Konzerte. Die beiden Konzerte in Berlin sind leider ausverkauft, aber wir spielen noch in Essen, Mannheim und Aachen in Deutschland. Da könnt ihr noch mal Tickets holen und so. Ne? Würde ich sagen, das wäre doch eine gute Sache. Und ich verabschiede mich sonst jetzt mal mit Swingen grüßen.
Dann mache ich auch einen Werbeblock. Müsste jetzt mittlerweile announced sein, sonst schneide ich es raus. Es gibt einen Vorverkaufsstart für die Herbst- und Wintertour der Gruppe Die Höchste Eisenbahn.
Richtig.
Und da kommst du natürlich auch, oder?
Ja, aber ich will Gästeliste eigentlich.
Natürlich, du kriegst GL. GL satt.
Plus 6.
Plus 7, sagen wir mal. Gar kein Problem.
Ja, ich sehe nicht ein, warum ich für Kultur Geld ausgeben soll. Das sollen mal schön unsere Hörer machen.
Ja, oder der Staat.
Ja, oder der Staat, genau.
Wir wollen auch Podcast-Subventionen. Ja. Wann kommt das eigentlich?
Ja, ich muss auf jeden Fall, da muss mal ein Topf geöffnet werden.
Ja, sind wir ein E-Podcast oder ein U-Podcast?
Ja, heute auf jeden Fall ziemlich E.
Ja, genau. Also, warum nicht?
Ja, alles klar, dann, ey, Leute, macht's gut, ne? Wir hören uns nächstes Mal.
Ciao, bye, ciao. Bye.
Bis dann.
Tschüss.